Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Wir nähern uns inzwischen dem Ende des Lukas-Evangeliums. Und weil alle vier Evangelien des Neuen Testaments eine Art Lebensbeschreibung sind, die sich am Leben Jesu Christi und an seinem Dienst orientieren, heißt das, wir nähern uns dem Schlusspunkt seines irdischen Lebens. In den beiden vorigen Sendungen war davon die Rede, wie Jesus von seinen Feinden im Garten Gethsemane gefangen genommen und zum Haus des Hohenpriesters Kaiphas gebracht wurde. Judas Iskariot, ein untreu gewordener Jünger Jesu, war ihnen dabei behilflich gewesen. Und er hatte es anscheinend eilig. Denn die oberste Behörde des Judentums, der Hohe Rat, hatte noch gar keine Anklage gegen Jesus formuliert. Das war aber nötig, um einerseits ihm den Prozess machen zu können, außerdem mussten manche Entscheidungen des Hohen Rates von Vertretern der römischen Besatzungsmacht abgesegnet werden. Und die verlangten natürlich eine stichhaltige Begründung für ein gefälltes Urteil. Bei einem Treffen des Hohen Rates mitten in der Nacht wurde man sich offenbar einig, so dass Jesus am nächsten Morgen verhört werden konnte. Ja, sagte Jesus, er sei der Christus, der im Alten Testament angekündigte Messias und der König der Juden. Und ja, er sei auch der Sohn Gottes. Aus der Sicht des Hohen Rates machte sich Jesus damit der Gotteslästerung schuldig. Und darauf stand die Todesstrafe. Die musste nun also von einem Vertreter der römischen Besatzungsmacht bestätigt werden. Deshalb wurde Jesus zum römischen Statthalter Pontius Pilatus gebracht. Und weil zu erwarten war, dass er ein religiös motiviertes Urteil nicht akzeptieren würde, änderte man einfach die Anklagepunkte. Wir haben gefunden, so heißt es ganz am Anfang von Kapitel 23, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus, ein König. Pontius Pilatus scheint das nicht besonders zu beeindrucken. Er hält Jesus für unschuldig. Doch weil die Feinde Jesu einen Tumult veranstalten, knickt er ein und lässt es zu, dass Jesus gekreuzigt wird. Und damit erreichen wir den Bibeltext, der im Mittelpunkt dieser Sendung steht. Gleich geht es los mit Lukas 23, Vers 44. Die Kreuzigung ist eine furchtbare Hinrichtungsart, mit der normalerweise schwere Verbrechen bestraft wurden. Im Grunde ist die Kreuzigung eine Weiterentwicklung der Todesstrafe durch Erhängen, denn der Tod trat meistens durch Ersticken ein. Aber, und das machte die Kreuzigung so grausam, meistens erst nach einem langen Todeskampf. Durch die gestreckte Körperhaltung und durch das Eigengewicht des Körpers fiel es dem Gekreuzigten mit der Zeit immer schwerer zu atmen. 3 Tage konnte es dauern, bis ein gekreuzigter Mensch starb. Wie gesagt, meistens durch Ersticken, manchmal auch durch Herzversagen oder Kreislaufkollaps. In Einzelfällen dauerte das Sterben noch länger. Im Römischen Reich und damit auch in Israel, das zur Zeit Jesu unter römischer Besatzung stand, wurden vor allem Nichtrömer und entlaufene oder aufständische Sklaven gekreuzigt. Manche Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Kreuzigung dienten dazu, die Todesqualen des Gekreuzigten noch zu verlängern. Wenn zum Beispiel jemand, so wie Jesus, mit Nägeln ans Kreuz geheftet wurde, achtete man darauf, dass der Blutverlust möglichst gering war. Die Gabe von Flüssigkeit war einerseits eine Erleichterung, führte andererseits aber dazu, dass der Tod noch weiter hinausgezögert wurde. In den 4 Evangelien des Neuen Testaments werden der Todeskampf Jesu und die Begleitumstände recht kurz und sehr nüchtern beschrieben. Als ob die Verfasser der Evangelien vor allem Tatsachen liefern wollten. Seltsamerweise bekommt man heute manchmal Predigten zu hören, die man wegen der vielen grausamen Details, die darin geschildert werden, kaum ertragen kann. Ob dadurch der Glaube der Zuhörerschaft wirklich vertieft und ungläubige Menschen zum Glauben geführt werden können? Ich habe da gewisse Zweifel. Wenden wir uns nun aber dem Bibeltext zu. Die Kreuzigung Jesu hat laut Markus-Evangelium zur dritten Stunde stattgefunden, nach heutiger Zeitrechnung gegen 9 Uhr morgens. Aus Lukas 23 lese ich nun die Verse 44 und 45. Und es war schon um die 6. Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Die Finsternis hat also 3 Stunden angedauert, während Jesus am Kreuz hing, von etwa 12 Uhr bis 15 Uhr. Und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei, heißt es im Bibeltext. Dieser Vorhang trennte im Tempel, ähnlich wie zuvor in der Stiftshütte, das Heilige vom Allerheiligsten. Das Allerheiligste, ein quadratischer Raum, wurde gewissermaßen als Ort angesehen, an dem Gott gegenwärtig war. Als es zur Zeit Moses noch die Stiftshütte gab, durfte das Allerheiligste nur einmal im Jahr, und zwar am großen Versöhnungstag, vom Hohenpriester betreten werden. Ob das zur Zeit Jesu auch noch so war, darüber herrscht Unklarheit. Wie es auch sei, das Zerreißen des Vorhangs im Tempel, während Jesus am Kreuz mit dem Tode rang, symbolisiert, die Grenze zwischen der göttlichen und der menschlichen Welt wird durch den Tod Jesu durchbrochen. Der Tod Jesu lässt gewissermaßen jeden Tag zu einem großen Versöhnungstag werden, der uns Menschen den freien Zugang zu Gott ermöglicht. Im Markus-Evangelium wird übrigens noch zusätzlich erwähnt, dass der Vorhang im Tempel von oben an bis unten aus in 2 Stücke zerriss. Das heißt, er wurde nicht von Menschenhand, sondern von Gott zerrissen. Denn ein Mensch, der vor einem hohen Vorhang steht, hätte unten damit angefangen, ihn zu zerreißen. Zurück zum Bericht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Ab Vers 46 wird dort nun berichtet: Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Einen Menschen sterben zu sehen, ist normalerweise kein schöner Anblick. Aber auch heute noch gibt es Länder und Kulturen, in denen eine Hinrichtung von einem großen Interesse der Volksmassen begleitet wird. Abgesehen davon gab es damals Leute wie den römischen Hauptmann, der sozusagen von Berufswegen sicher schon viele Menschen sterben sah. Aber der Tod Jesu beeindruckte ihn doch sehr. Wahrscheinlich hatte er mitbekommen, wie Jesus zu Beginn der Kreuzigung betete, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann die Zusage an den einen Verbrecher, der zur gleichen Stunde gekreuzigt wurde, Vers 43, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und schließlich zuletzt, Vers 46, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Der römische Hauptmann kam zu dem Schluss, fürwahr, dieser Mann, gemeint ist Jesus, ist ein frommer Mensch gewesen. Und laut Markus-Evangelium fügte er noch hinzu, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ich vermute mal, in einer bibeltreuen Gemeinde würde man mit einem solchen Bekenntnis niemanden beeindrucken. Aber man muss dem römischen Hauptmann zugute halten, dass er vermutlich nie ein theologisches Fachbuch und auch nicht die Schriften des Alten Testaments gelesen hat. Von Jesus hatte er vielleicht schon mal gerüchteweise etwas gehört, aber den Inhalt seiner Lehre kannte er vermutlich nicht. Und von der Botschaft der Auferstehung konnte er noch nichts wissen, weil die Auferstehung ja noch nicht stattgefunden hatte. Ich denke, der römische Hauptmann hätte einfach nichts sagen können, was seinen Glauben deutlicher zum Ausdruck brachte, als diese Worte. Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, wird der Todeskampf Jesu in allen 4 Evangelien nur sehr zurückhaltend beschrieben. Mich erinnert das an das Verhalten von Feuerwehrleuten und Rettungssanitätern, die oftmals einen Sichtschutz verwenden, wenn sie einen Verletzten von einer Unfallstelle zum Krankenwagen bringen. Der hilflose Mensch auf der Trage soll vor neugierigen Blicken geschützt werden. Und vor Kameras, die ohne Mitgefühl auf ihn gerichtet würden. Sowohl beim Tod Jesu am Kreuz als auch schon vorher beim Gebet Jesu im Garten Gethsemane scheint Gott auch so eine Art Sichtschutz ausgebreitet zu haben. Wir erfahren nicht, was im Detail vor sich gegangen ist. Und wenn wir es erfahren würden, wüssten wir damit womöglich nichts anzufangen oder es würde uns zutiefst erschrecken. Weiter mit Lukas 23, Vers 49. Der folgende Satz bildet die Überleitung zum letzten Abschnitt dieses Kapitels. Da heißt es, es standen aber alle seine Bekannten von ferne, gemeint sind die Bekannten Jesu, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Wir haben nun sozusagen den Kern des Lukas-Evangeliums erreicht und damit auch den Kern der christlichen Botschaft. Paulus beschreibt diesen Kern später einmal im ersten Korintherbrief so. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage. Der Tod Jesu und seine Auferstehung, nur beides zusammen ergibt einen Sinn. Wir werden es gleich miterleben, wenn wir die Menschen, die Jesus zu Grabe tragen, auf ihrem Weg dorthin begleiten. Es sind traurige Menschen, die wahrscheinlich insgeheim den Eindruck hatten, dass Jesus seine großartigen Ziele nicht erreichen konnte. Das ändert sich jedoch mit seiner Auferstehung. Denn die Auferstehung ist die sichtbare Beglaubigung für das, was man nicht sehen kann. Anders ausgedrückt, wenn Jesus, wie vorausgesagt, von den Toten aufersteht, dann stimmt auch das andere, dass er mir meine Sünden vergeben kann und dass ich eines Tages bei ihm und dem himmlischen Vater sein darf. Doch jetzt erstmal wieder einen Schritt zurück. In unserem Bibeltext wird ab Vers 50 geschildert, was direkt nach dem Tod Jesu geschieht. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann und hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathea, einer Stadt der Juden, und wartete auf das Reich Gottes. Das gab es also auch, einen Mann, der Mitglied des Hohen Rates war und fromm im Sinne der Bibel, der jedoch von der Mehrheit im Hohen Rat überstimmt wurde. Gleich werden wir erfahren, wie er sich seine Sympathie zu Jesus auch nach dessen Tod etwas kosten lässt. In diesem Zusammenhang möchte ich auf einen recht eigentümlichen Sachverhalt hinweisen. Während die Jünger Jesu seit der Gefangennahme und Kreuzigung ihres Herrn mehr oder weniger untergetaucht waren, tauchen andere Leute auf und bekannten sich mutig zu Jesus. Josef von Arimathea, ein Mitglied des Hohen Rates, ist ein gutes Beispiel dafür. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass er sich mit einem anderen Mann zusammentut, von dem, zumindest im Bibeltext, längere Zeit auch nicht zu sehen und zu hören war, nämlich Nikodemus. Dieser Mann, der von Jesus einmal wissen wollte, wie ein Mensch von Neuem geboren werden kann, der findet sich später am Grab Jesu wieder. Gemeinsam mit Josef von Arimathea sorgt er für die Bestattung. Nachdem Jesus gestorben war, ging es aber erst einmal darum, die Freigabe seines Leichnams zu erreichen. In dieser Sache tat sich Josef hervor. Damit bekannte er sich klar zu Jesus, machte wohl aber auch seinen Einfluss als Mitglied des Hohen Rates geltend. In den Versen 52 und 53 wird berichtet, der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn ab, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Dieses Felsengrab, so berichtet das Matthäusevangelium, gehörte Josef von Arimathea. Er hatte es in einen Felsen hauen lassen. Wo dieses Grab heute zu finden ist, bzw. wo es sich damals befand, lässt sich nicht mehr eindeutig klären. Einerseits wird den Touristen in Jerusalem das sogenannte Gartengrab nördlich des Damaskustores gezeigt. Andererseits gibt es die Grabeskirche in der Jerusalemer Altstadt, die angeblich über dem Grab Jesu errichtet wurde. Selbst wenn eines dieser beiden Gräber das Grab Jesu sein sollte, verstehe ich nicht so recht, warum manche Christen ein Grab verehren, das seit rund 2000 Jahren leer ist. Denn schließlich ist Jesus doch auferstanden. Ich habe das selbst einmal bei einem Besuch in Jerusalem miterlebt. Eine Frau aus meiner Reisegruppe ließ sich am Gartengrab auf ihre Hände und Knie nieder, küsste den Boden des Grabes und fing an, laut zu jammern und zu weinen. Ich möchte mich darüber wirklich nicht lustig machen, aber eine solche Art von Verehrung halte ich für falsch. Lassen Sie uns lieber Jesus, den Auferstandenen, anbeten und ihm die Ehre geben. Weiter ab Vers 54. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Eine kleine Gruppe von Frauen hält Jesus die Treue. Aus Galiläa, das muss man sich mal vorstellen, waren sie ihm gefolgt und sind nun darum besorgt, dass er ein ordentliches Begräbnis bekommt. Sie schauen sich das in einen Felsen gehauene Grab an und sind dabei, als der Leichnam Jesu hineingelegt wird. Sie planen, ihn mit wohlriechenden Substanzen zu salben, verschieben dies jedoch bis nach dem Sabbat. In Vers 54 ist davon die Rede, dass gerade der Sabbat anbrach, als die Frauen zum Felsengrab gingen. Und der brach, nach jüdischem Brauch, bereits am Vorabend, also am Freitagabend an. Deshalb gibt es in der christlichen Tradition den Karfreitag, der an das Leiden und Sterben Jesu erinnert. Anschließend folgte also der Sabbat, den die Frauen als Ruhetag einhielten, so dass sie erst am Sonntag, dem ersten Tag der neuen Woche, an das Grab zurückkehren konnten. In der christlichen Tradition wurde daraus später der Ostersonntag. Am Anfang von Kapitel 24 wird nun berichtet: Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Soweit aus Kapitel 24, die Verse 1 bis 7. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Eine wirklich gute Frage, die die beiden Engel den Frauen stellen. Die Antwort hätte ehrlicherweise lauten müssen: Einen Lebenden haben wir gar nicht gesucht, sondern einen Toten. Auch Petrus kommt später zum Grab gelaufen, weil er nicht glauben kann, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Aber sowohl die Frauen als auch Petrus lassen sich eines Besseren belehren. Viele weitere bekommen später den Auferstandenen noch zu Gesicht. Aber dennoch wird die Auferstehung Jesu bis auf den heutigen Tag von vielen Menschen angezweifelt. Manche führen als Argument dafür an, dass sich die Berichte in den vier Evangelien angeblich widersprechen. Wie Sie sich denken können, bin ich da völlig anderer Meinung. Denn wenn jeder Evangelist das Gleiche geschrieben hätte, würde das doch dafür sprechen, dass einer vom anderen einfach abgeschrieben hat. Stattdessen haben wir vier Berichte vorliegen, die sich deutlich voneinander unterscheiden und die das Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Aber alle vier Evangelien berichten übereinstimmend, dass Jesus auferstanden ist. Und wie ich vorhin schon sagte, die Auferstehung ist die sichtbare Beglaubigung für das, was man nicht sehen kann. Das heißt, weil Jesus, wie vorausgesagt, von den Toten auferstanden ist, kann ich mich auch auf das andere verlassen, dass er mir meine Sünde vergibt und dass ich eines Tages bei ihm und dem himmlischen Vater sein darf. Die letzte Sendung zum Lukas-Evangelium liegt vor uns. Darin geht es um einige Ereignisse, die Mut machen, die zeigen, dass sich die Jünger und Freunde Jesu mit ihren Wünschen und Hoffnungen gar nicht so sehr von uns heute unterscheiden. Deshalb herzliche Einladung an Sie, durch die Bibel auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Vielen Dank für Ihr Interesse und Gottes Segen mit Ihnen.